Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Ganz herzlich willkommen zum Treffpunkt auf DRS1. Heute machen wir einen Zeitsprung. Gestern vor 30 Jahren hat der damalige Bundesrat, der Hans Hürlimann, im Gotthard innen gesagt:
La Galleria Stradale del San Gottardo è aperta. Der Gotthard Strassentunnel ist eröffnet.
Vor 30 Jahren ist der Gotthard-Strassentunnel aufgegangen. Ein Jahrhundertbauwerk, 10 Jahre Planung, 10 Jahre gebaut und seitdem sind Millionen, aber für Millionen von Auto- und Lastwagen durchgefahren. Der Gotthard-Strassentunnel, wir schauen heute zurück auf die Anfänge von diesem Tunnel, weil wir wissen, was man sich von diesem Tunnel erhofft hat und was schlussendlich auch eingetroffen ist. Zuerst nimmt es aber Wunder, was jetzt gerade abläuft, im Moment, im Gotthard. Wir schauen dort her, wo der Tunnel überwacht wird, in wenigen Minuten. Le Missione è aperta. Am Mikrofon Simon Hulliger. Guten Morgen. Wenn die durch den Gotthard fahren, dann sieht man euch. Dann kommt ihr im Fernsehen. Im Fernsehen von der Einsatzzentrale zu Göschenen, die überwacht den ganzen Tunnel rund um die Uhr. Und was die Männer und Frauen von der Polizei auf diesen Bildschirmen alles sehen, das ist manchmal fast nicht zum Glauben. Für uns in dieser Einsatzzentrale in Göschenen ist jetzt mein Kollege Jürg Oehninger. Wie sieht das dort aus, in dieser Einsatzzentrale?
Es ist eine riesige Wand vor mir mit x Bildschirmen, ein paar kleine, ein paar grosse. Ganz vor an der Wand. Denn vor mir gerade ist ein langer Tisch mit, ich weiß nicht, ich habe es nicht zählt, etwa 20 Bildschirmen. Ein sogenannter Zentralist sitzt da dran und überwacht alles. Rechts von mir ist ein Techniker, der auch mithilft. Und links von mir, gerade nebendran, der Damian Meyer. Er ist Chef Bereitschaft zum Verkehrspolizei. Da in Göschenen, im Moment da in Göschenen. Und Herr Meyer, ich sehe auf diesen Bildschirmen Strassensituationen und Portalsituationen, Nord, Süd, sogar noch ein Kreisel zu Flüelen ist da noch in einer Kamera. Wie sieht man sofort, ob etwas passiert? Es sind so viele Bildschirme da.
Ja, also wir haben die wichtigen Bildschirme sind vergrößert. Das sind 4 Bildschirme, die direkt im Zentrum, im Blickfeld von unserem Zentralist stehen. Da sieht man eigentlich sofort, wenn es irgendeine Staubildung gibt, irgendein Problem gibt, ein Pannenfahrzeug. Wir haben unten dran einen ganzen Haufen kleine Bildschirme, die zeigen das Bild vom Tunnelinneren. Es sind über 80 Kameras im Gotthardtunnelinneren, also uns bleibt fast nichts verborgen.
Die Bilder wechseln auch immer ständig unten, sehe ich.
Die Bilder wechseln mit dem Halbautomat. Das heisst, man hat so einen Durchlauf durch den Tunnel und sieht, ist es flüssig, ist es nicht flüssig. Das System aber schaltet das Bild sofort auf. Falls irgendwo ein Fahrzeug in Stocken kommt oder in eine Nische fährt, gibt es einen automatischen Alarm. Also die Aufmerksamkeit des zentralen Mitarbeiter wird automatisch geweckt.
Ich habe vorhin gefragt, ob ich mit dem Zentralisten, mit Ihrem Mitarbeiter reden könnte. Sie haben gesagt, lieber nicht, er ist voll konzentriert da. Er wirkt zwar sehr locker, aber er ist voll konzentriert. Es muss ihm einfach alles, darf ihm nichts entgehen. Wir haben es vorhin noch angesprochen, wenn er aufs WC will, wird es eher schwierig. Knopf in die Leitung machen wäre das Motto. Also das ist ein Job, wo wirklich man muss voll drauf sein. Jetzt gibt es ja da, jetzt gerade nicht, aber es gibt ja auch Fälle, Vorfälle, wo haarsträubend sind. Also ihr redet nicht von Unfällen, die passieren könnten, sondern Sachen, wo man erst glaubt, wenn sie passieren. Ein Beispiel, ich glaube, es gibt etwa mal ein Wendemanöver in dem Tunnel, der ja einspurig ist. Nicht einspurig ist, sondern zweispurig ist.
Das ist tatsächlich so, dass wir ab und zu ein Wendemanöver haben. Das ist ein Problem, das uns grosse Sorgen bereitet. Wir haben etwa im Schnitt 3 Wendemanöver in dem richtungsgetrennten Tunnel, wo die Fahrzeuglenker in eine Nische fahren, zurücksetzen und nachher in die andere Richtung wieder zurückfahren.
3 Fälle pro?
Pro Monat.
Pro Monat?
Ja.
Aha, nicht etwa einmal pro Jahr irgendein Tourist aus Holland, sondern pro Monat 3 Stück?
Nein, es bereitet uns wirklich grosse Sorgen an die grosse Anzahl und wir haben auch wenig Verständnis für so Wendemanöver. Wichtig ist vielleicht auch die Aussage, dass wir eigentlich alle verwünschen, die das machen. Das ist sehr ein langer Tunnel, uns fallen die alle auf.
Sie haben auch so Situationen gespeichert, also die noch nicht so lange zurückliegen. Sehen wir da, jetzt sind wir vor einem kleinen Bildschirm.
Jawohl, jetzt sieht man eine Situation aus dem August, also vom 30. August, vor kurzem Mittag, 20 ab 12 Uhr, also zur dümmsten Zeit. Man sieht, dass sehr viele Fahrzeuge im Tunnel drin sind.
Dort ist einer in einer Bucht.
Da ist jetzt einer in eine Nische gefahren. Nische. Sobald er in die Nische fährt, gibt es bei uns ein Signal. Jetzt wartet er ab, setzt zurück und versucht wieder in die Gegenrichtung zurückzufahren. Also unglaubliches Manöver, man sieht viel, wie stark frequentiert das Tunnel im Moment ist.
Also hat er es denn geschafft? Ich meine, das ist ein Ding der Unmöglichkeit. So viel Verkehr auf beiden Seiten. Jetzt probiert er es,
ja. Ja, jetzt sieht man, dass er zum Wendemanöver ansetzt. Der kommt im Normalfall nicht einmal um, der hat es jetzt geschafft. Der ist ganz knapp in einmal umgekommen.
Vollgas geben.
Er hat eine Lücke gesucht und zum Glück ist nichts passiert. Aber unglaublich, so eine Situation.
Aha. Dann gibt es ja auch noch andere Fälle. Erzählen Sie noch von anderen Fällen, die Sie erlebt haben.
Also wir haben verschiedene. Ein spezieller Fall, den wir vor noch nicht allzu langer Zeit erlebt haben, die sind Fahrzeuglenker, die in den Nischen rausgefahren sind, ausgestiegen sind. Wir haben lange nicht gewusst, was sie machen wollen. Sie haben sich in weisse Gewänder gestürzt, haben einen Teppich vorgenommen und haben angefangen beten. Also ganz eine spezielle Situation, die wir hier erlebt haben. Dann haben wir häufig auch Überholer, die wir jeweils auch sofort sehen und ausrücken tun und an den Tunnelportal jeweils abfangen.
Vorher haben Sie mir als Beispiel gezeigt, wo ein Tourist oder zwei Menschen, die mit einem Camper fahren, dann haltet der Camper an und er steigt aus und läuft.
Auch das gibt es. Familiäre Probleme, zwischenmenschliche Auseinandersetzungen. So eine Situation haben wir vor wenigen Tagen gehabt, wo eine Automobilistin noch Richtung Norden gefahren ist mit einem Wohnwagen. Ihr Mann oder Partner einfach mitten im Tunnel rausgelassen hat. Der ist dann 7 Kilometer zu Fuss weitergelaufen, mitten im Tunnel, bei all diesen hohen Frequenzen und hätte müssen für unsere Patrouille aufgefasst werden.
Und jetzt kommt Ihre Patrouille und liest den auf. Und das ist eigentlich auch ein gefährliches Manöver. Die Patrouille muss ja schliesslich auch halten.
Das ist ja so. Zum Glück haben wir besondere Warnvorrichtungen bei unseren Fahrzeugen. Das Blaulicht, das Gelblicht, wo wir können die nachfolgenden Fahrzeuglenker warnen, wenn es etwas Spezielles ist. Und darum sind wir froh, möglichst schnell mehr oder auch Kollegen von der Berufsfeuerwehr vor Ort sind und die Situation können absichern.
Wenn ich wieder auf den Bildschirm schaue, da, ab die Grossen da ist im Moment relativ wenig Verkehr. Und jawohl, und das ist das Südportal, da oben links, da ist fast nichts los.
Das ist tatsächlich so. Im Süden haben wir sehr tiefe Frequenzen, im Norden sind es normale Frequenzen für einen Montagmorgen. Der Lastwagenverkehr ist langsam am Anziehen, also die Frequenzen steigen langsam, aber im Großen und Ganzen ganz normalen Montagmorgen.
Seit dem 1. September gibt es da etwas Neues. Und zwar haben Sie etwas geändert in Ihren Abläufen, in der Struktur?
Das ist so. Man hat entschieden vom Bund aus, vom Bundesamt für Strassen, vom Astra, dass die Führung des Gotthard-Strassentunnels, der bis jetzt immer über zwei Zentralen gelaufen ist, wir haben eine ähnliche Zentrale wie hier in Göschenen, haben wir auch in Airolo. Wir haben uns jeweils abgewechselt, alle 14 Tage, haben den seinen Kollegen geführt und dann wieder mehr. Jetzt hat man entschieden, dass man die Führung aus einer Hand will. Das heisst, wir von der Urnenseite her von Göschenen führen jetzt ständig.
Das bewirkt?
Dass unsere Leute noch aufmerksamer sein müssen. Also sämtliche Schaltungen laufen jetzt bei uns. Vorher war es so, dass wir zumindest die Hälfte des Monats aufspannen und eine ruhigere Phase hatten. Jetzt sind unsere Leute immer am Drücken und müssen sofort reagieren, wenn irgendetwas im Tunnel passiert.
Bleiben Sie da, Meier. Wir kommen später wieder auf Sie zu. Danke.
Meistens viel mal, was mich jetzt noch wundern würde. Vielleicht könnt ihr das noch weiterleiten, die Frage. Was haben jetzt die Automobilisten müssen zahlen? Was für einen Bus die gewendet haben? Wie teuer ist das?
Die Autofahrer, die wenden, was müssen die für einen Bus gewertigen?
Das gibt beim ausländischen Automobilisten Kaution. Der muss eine Kaution hinterlegen von 1'000 Franken. Der Schweizer wird verzeigt und wird dann nachher nach Einkommen und Vermögen wird dann nachher die Tagessätze rechnet. Also das geht sehr stark ins Geld.
Ein paar Tausend Franken.
Also eine saftige Bus, was aber natürlich auch zu Recht gibt. Merci vielmals. Wir gehen noch mehrere Mal während dieser Sendung in die Einsatzzentrale in Göschenen. Auch schon ein paar Mal auf diesen Bildschirmen auftaucht in der Einsatzzentrale, aber natürlich auch nicht, dass sie irgendwie aufgefallen wären, sondern schön sauber durchgefahren sind meine nächsten Gäste. Und zwar der Rudi Mattli aus Göschenen und der René Schuhmacher. Der Rudi Mattli wohnt zu Wasser und hat sein Unternehmen ständig den Veränderungen am Gotthard angepasst. Und der René Schuhmacher, er ist seit über 40 Jahren als Lastwagenfahrer auf der Schweizer Autobahn unterwegs und ist schon über, man hört und staunen, 5'000 Mal durch den Gotthard gefahren. Wir reden mit Ihnen nach dem Stefan Eicher.
Il est tout à fait impensable. Il est tout à fait hors de question. Que tu viennes t'asseoir à ma table. Fasse la conversation. Il est tout à fait indispensable que l'air puisse entrer dans mes poumons. Jamais tu ne seras invulnérable. Jamais tu ne pourras être aussi bon. Je te la laisse. Je te la laisse. La place au paradis. Je te la laisse, je te la laisse. Fais-en des confettis. Je vais te rayer de ma mémoire. Je vais oublier jusqu'à ton nom. Et puis j'irai pisser dans le noir. La vie n'est pas que des déceptions. Je te la laisse, je te la laisse. Ta place au paradis. Je te la laisse, je te la laisse. Faisons. Soit le fossé qui nous sépare, il ne sera jamais assez profond. Le prix que tu payes, pauvre connard, dépasse ta pauvre imagination. Je te la laisse, je te la laisse. Ta place au paradis. présent.
Es war vor 30 Jahren, als dann der längste Strassentunnel von der Welt eingeweiht worden ist. Der Gotthardtunnel. Und bei der Eröffnung hat der damalige Bundesrat Hans Hürlimann pathetische Worte gebraucht.
Dieser Tunnel ist Band zwischen Nord und Süd. Eine Bestätigung der Leistungsfähigkeit unseres Landes, aber auch des unerschütterlichen Willens in der Vielfalt immer wieder das Einigende zu stärken.
Das Einigende zu stärken. Eine Verbindung zwischen Nord und Süd. Und zwei Herren, die die Verbindung zwischen Nord und Süd bestens kennen, sind meine jetzigen Gäste. Das ist der René Schuhmacher. Er ist seit 42 Jahren Lastwagenfahrer und hat über 20 Jahre Tessin-Route gemacht. Guten Morgen.
Guten Morgen alle miteinander.
Und zugeschaltet in Göschenen der Rudi Mattli, Unternehmer aus Wassen, ein Familienunternehmen auf der Gotthardstrasse, wo sich immer so ein bisschen der Gotthard-Situation angepasst hat. Guten Morgen nach Göschenen, Herr Mattli.
Guten Morgen, mein Name.
Herr Schuhmacher, wir haben vorhin aus dem Tunnel so Geschichten gehört, oder? Was da alles abläuft. Ihr seid ihr jetzt ausgerechnet extra für die Sendung. Darf ich schnell schauen auf eurem Zettel, was steht da? 5280 Mal durch den Gotthard durchgefahren. Ich nehme an, ihr habt auch das eine oder andere Müsterli erlebt.
Ja, da hat es Verschiedenes gegeben. Einmal ist man auch durch den Gotthard durchgefahren. Und etwa, ich weiss nicht, bei Kilometer 8, 9 ist ein Ausbuchtung gsi und dort war eine holländische Familie drin und hat es morgen genommen.
Also die quasi dort ein bisschen campiert und picknicket. Unglaublich, oder?
Ja, ich könnte mir vorstellen, dass es da schönere Orte gibt, weder in dem Gotthardtunnel zum Morgen zu essen.
Und auch ein bisschen weniger gefährlich, nehme ich an.
Das eben auch.
Ich möchte noch ein bisschen zurückblenden jetzt in diesem Gespräch mit euch auf die Zeit vor diesem Tunnel. Herr Mattli, eben, ich habe es gesehen, unser Unternehmen hat sich immer so ein bisschen angepasst an der Situation im Gotthard. Ihr habt, bevor der Tunnel aufgegangen ist, habt ihr eine Garage gehabt und eine Tankstelle. Und dann sind natürlich alle Autos über den Pass und darum auch bei euch vorbeigefahren. Ist denn so richtig Hochbetrieb gewesen bei euch?
Also vor dem Tunnel haben wir ziemlich viel Verkehr auf der alten Gotthardstrasse und somit haben wir auch bei der Tankstelle Bediente gehabt und haben also über das ganze Jahr recht viel Musch verkauft, also Benzin.
Und was waren das für Autos gewesen, die auch bei euch sind vorbeigefahren?
Ja, technisch nicht so gut wie heute. Man hat ältere Fahrzeuge gehabt, die mehr Pannen gehabt als heute, als die Elektronik nicht so mitgespielt hat. Aber wir haben es dort dazumal noch flicken, was heute nicht mehr so der Fall ist.
Aber der hat ja auch den Pannendienst gemacht, den Pass. Was hat er da für Müsterli erlebt?
Ja, also gut, wir haben viel Benzinpannen gehabt. Also die Benzinpumpen sind zu warm geworden, haben Luftblasen gebildet und somit haben wir denen helfen. Und heute wird das elektronisch eingespritzt und es ist kein Problem mehr in dieser Sache. Wir haben jetzt viel Kupplungsschäden und so, also ich mache keinen Pannendienst mehr. Das ist eine andere Firma.
Habt ihr dann noch Situationen erlebt, wo ihr denkt, das gibt's doch nicht, oder? Der Klassiker mit dem Sommerpneu über den Pass, wenn es schon ein bisschen Schnee gelegen ist?
Ja gut, der hat es immer gehabt, das gibt es auch noch heute. Als sie mit dem Sommerpneu im Winter kommen, das kann man nicht verschmerzen, also nicht andere strickeln. Die meisten kennen das gar nicht, wo mit Winterpneu montieren, als sie das Geld ausgeben. Und somit hat sich da nicht gross geändert. Das ist also heute noch so.
Und bevor der Tunnel aufgegangen ist, kann ich mir vorstellen, ist das Geschäft mit der Schneekötte auch noch ein gutes gewesen? Oder auch das habt ihr ja angeboten?
Also wir haben ganz grosse Geschäfte gemacht mit den Schneeketten. Wir hatten Stau gehabt, eigentlich nicht vor dem Gotthardtunnel, sondern vor der Garage, weil die Autos nicht mehr fahren konnten, weil auch die Winterräumung schlechter war als heute. Man hatte kein Salz gehabt und somit war die schneebedeckte Fahrbahn und fast ohne Ketten nicht zur Verladestelle nach Göschen fahren. Und somit haben wir natürlich etwas verloren durch die Autobahn.
Eben, da hat etwas verloren, hat aber auch etwas gewonnen. Wir reden über die Veränderungen in eurem Unternehmen, reden wir dann noch im Verlauf vom Treffpunkt. Ich würde jetzt gerne noch den Herrn Schumacher fragen. Eben, seit 42 Jahren seid ihr unterwegs mit dem Lastwagen. Wie seid ihr denn vorher in Süden gefahren, bevor der Tunnel aufgegangen ist? Seid ihr da für eine Route gewählt?
Also im Winter ist man mit dem Hupack gefahren, von Altdorf auf Bellizona, oder ja. Und im Sommer ist man über den Gotthard gefahren. Oder man ist auch über Gross St. Bernhard gefahren, wenn man nach Italien ist, oder? Aber das sind natürlich alles ziemliche Umwege und noch ein bisschen mit Kosten auch verbunden gewesen.
Kosten, wo ihr immer zahlen unter Umständen, oder wieso?
Ja, ja. Im Grossen St. Bernhard war die Tunnelgebühr gewesen, genau. Und natürlich mehr Kilometer. Und über Gotthard hier, ja, haben wir auch bedeutend länger gehabt als durch Schlacht. Oder?
Habt ihr Erinnerungen daran, die Gotthard-Passstrecke?
Ja, ja, das ist natürlich viel ruhiger zugegangen als heute. Dort haben wir noch mal Zeit nehmen können. Und wenn etwas nicht gegangen ist, haben das die Leute dann verstanden. Aber heute ist es halt einfach so, ich habe etwas vergessen, ich setze noch an.
Voilà, eine andere Mentalität,
ja, ja,
sozusagen.
Heute ist ja. Auf jedem Lieferschein ist ein Termin bald. Und wenn da mal irgendein Verkehrschaos ist oder es läuft nicht gut, dann versteht fast auch niemand mehr.
Habt ihr dort Garage Mattli in Wasser, ist euch die ohne Begriff? Also, seid ihr da manchmal auch, ihr da manchmal auch
ja,
zwischenhalten
müssen? Also, die Firma kennt man, oder? Aber halt, da habe ich eigentlich mein Fahrzeug nie schlapp gemacht, Gott sei Dank.
Immer unterwegs gewesen. Ja. Wie war der Verbund unter den Chauffeuren gewesen, denn noch? Ist der anders gewesen?
Ja, ja, dort haben wir natürlich sowieso im Nord-Süd-Verkehr ist natürlich, da haben noch fast jeder kennt und wenn der Panne kam, haben sie halt und geholfen. Und heute ist da Hektik, heute kennt man auch fast weniger, oder? Und Zeit hat sowieso niemand mehr.
Also haltet niemand mehr, wenn der eine Panne
hat? Ja, fast selten.
Dann muss man selber schauen, wie man es macht.
Am besten schauen, dass man keine Panne
für
hat.
Allah, ja, genau.
Dann geht das gut.
Herr Mattli, ihr habt nachher, wo der Gotthard aufgegangen ist, ist das für euch nachher aber auch wieder ein Geschäft gewesen. Ihr habt nämlich mitgeholfen auch beim Bau von der Autobahn. Denn, seid ihr euch dann bewusst gewesen, dass ihr da in einem Jahrhundert Bauwerk mitschafft?
Ja, selbstverständlich war das bewusst gewesen für uns. Wir hatten mit dem Lastwagen viel Arbeit gehabt. Das ist gerade nach der Göschner Alp gekommen. Wir haben den Umsatz können steigern und somit ist die Autobahn wie nach wie vor unser Einkommen, das wir im Kanton Uri haben, also Tourismus und Bau.
Also hat der Beton geliefert denn für den Bau?
Ja, teilweise haben wir Beton geliefert und vor allem das Material dazu. Wir sind von Göschen, ist das mit dem Zug gekommen und hat auf Wasser abgeführt, das Kiesmaterial und man hat auch Aushub gemacht. Wir sind also relativ stark beteiligt an dem Bau von der Strasse, also von der Autobahn.
Also die Autobahn noch ein bisschen Mattli-Autobahn, die eben unser Schicksal als Unternehmen noch prägt. Wir reden weiter mit Herrn Schumacher und Herrn Mattli im Verlauf von diesem Treffpunkt. Ich würde aber zuerst gerne mal wissen, was denn eigentlich, wo der Gotthard aufgegangen ist, so für eine Stimmung geherrscht hat in der Schweiz, was für Erwartungshaltungen das man gehabt hat und ja, ob man damit gerechnet hat, dass irgendein ist dermassen viel Auto und Lastwagen werden dort durchfahren. You don't have to play it, but I hope you'll do your best. I've been listening to your show on the radio, and you seem like a friend to me. Chasing sleep. People say
Der Gotthard ist das Thema heute im Treffpunkt auf DRS1. Und fast 700 Millionen hat er dann gekostet, der Bau vom Gotthard-Strassentunnel. Das war viel mehr als budgetiert. Man hat 10 Jahre lang dran gebaut, hat 10 Jahre lang dazu noch geplant. Es ist also viel und lang darüber geredet und diskutiert worden. Ich begrüsse jetzt im Studio Jürg Röttlisberger. Er ist Vizedirektor vom Astra, früher Bundesamt für Strassen, Chef Abteilung Infrastruktur. Guten Morgen.
Morgen, Frau Mulliger.
Wann seid ihr das letzte Mal durch den Gotthard gefahren?
Vor einer Woche.
Und alles super gelaufen?
Alles super gelaufen. Ich bin natürlich auch eher morgen früh und am Abend spät unterwegs und dort ist es problemlos.
Du bist echt der Chef vom Gotthard, oder? Seit 2008 ist die Verantwortung nicht mehr bei den Kantonen, sondern beim Bund. Es ist also euer Tunnel eigentlich. Ist das ein besonderes Gefühl, wenn man da durchfährt?
Ja, es ist unser Tunnel. Chef oder nicht Chef spielt an sich nicht dran. Aber wir haben die Verantwortung für die Infrastruktur, aber noch für 219 andere Tunnel.
Aber es ist natürlich schon der grösste und der bedeutendste, oder? Auch für euch jetzt.
Nein, das hätte ich gar nicht sagen. Das ist der längste, ja. Das ist eine Realität. Aber die Tunnel, beispielsweise Nordumfahrung Zürich mit dem Gubrisch oder Stadtdurchfahrt in Confignon, Genf oder Stadtdurchfahrt Basel, die liegen mir genauso am Herzen oder mindestens so.
Die Planungsphase war lang, wie ich gesagt habe. Der Tunnel war eigentlich von Anfang an auch umstritten gewesen. Es hat Gegner gegeben, zum Beispiel von der Aktion Kritisches Uri. Dabei dann der Alf Arnold. Und der hat sich beim 25-Jahr-Tunnel-Jubiläum gut daran besinnen, was dann vor 30 Jahren Befürchtungen waren.
Ja, wir haben damals ja vor allem gesehen, wie die Nationalstrasse unsere Landschaft kaputt gemacht haben. Aber wir haben bereits geahnt, dass es da wird grosse Probleme geben mit Luft und Lärm und vor allem auch bezüglich Sicherheit durch Gefahrguttransport.
Der Bundesrat hat Hanker um ganz eine andere Prognose gemacht. Der damalige Bundesrat Hans Hürlimann hat bei der Eröffnung des Gotthard-Strassentunnels gesagt,
der Tunnel ermöglicht einen flüssigen, sicheren Verkehr, spart Zeit und verkürzt die Distanzen. Aber sofort sei beigefügt. Dieser Tunnel ist kein Korridor für den Schwerverkehr.
Heute weiss man, das war eine faule Schätzung. Der Schuhmacher, Lastwagenfahrer, der schmunzelt gerade laut, wenn er das hört. Es ist eben die Zahl der Fahrzeuge, die durchfahren, die hat sich verdoppelt von 3 auf 6 Millionen pro Jahr und der Schwerverkehr hat sich sogar vervierfacht. Herr Röttlisberg, ist man dann einfach ein bisschen blauäugig in der Verkehrsplanung?
Nein, ich denke nicht. Also wir müssen vielleicht zuerst einmal ein bisschen Ausblick machen in die damalige Zeit, 1960. Dann sind die Beatles noch nicht bekannt gewesen, 2 Jahre vor dem Durchbruch. Der Dwight Eisenhower war Präsident von der USA und im November 60 ist der John F. Kennedy gewählt worden. Dann hat der durchschnittliche Sportwagen in Europa, der Porsche Coupé, hat ein 1,6 Liter Motor und 65 PS gehabt und der modernste Flüger war DC-8 gewesen, brandneu auf dem Markt. Also das war so ein bisschen der Zusammenhang gewesen. In der Schweiz war man sehr technikgläubig gewesen dann, aber völlig verständlicherweise, 15 Jahre nach dem Krieg ist in Europa halt doch noch die Aufbruchsphase gewesen und man hat Technik als etwas wahrgenommen, wo Lösungen bringt, die Komfortverbesserungen bringt, die neue Möglichkeiten bringt. Und in diesem Kontext muss man auch die Entstehung von der Schweizerischen Nationalstrasse sehen. 1960 hat das Parlament das beschlossen, das heutige Netz. Dann noch ein bisschen Ergänzungen im Zuge der Zeit noch gemacht. Und auch das Nationalstrassengesetz 1960 beschlossen, wo er gesagt hat, Kantone seien grundsätzlich verantwortlich und der Bund finanziere die massgebenden Teile mit. Beim Gotthard ist eben auch das Grundgedankengut von 1960, also die Konzeption von diesem Tunnel, ist 1960 und man muss zum Beispiel wissen, dass die Thurner Regierung sich 1960 sehr hat dafür eingesetzt, für eine 6-spurige Strecke von Amsterdam bis Göschenen. Das ist heute fast ein bisschen skurril, aber das ist die Realität gewesen, weil man eben die sogenannte Kriegsspur dann noch verlangt hat, und zwar von der Region her, und zwar vor allem mit der Begründung, dass die Leistungsfähigkeit von dieser Strecke unter den lahmen Lastwagen liegt, weil dann, 1960 und bis 1965, waren die Lastwagen noch weit weg von Turbodiesel gewesen, das waren Vorkammerdiesel gewesen, lahm, laut und dreckig, und entsprechend haben die ihren Einfluss gehabt. Dann ist also Bern auf Bremse gestanden und nicht die Region, und das zeigt einfach ein bisschen die damalige Geist, die hinter dem Gotthardtunnel letztlich halt doch noch steht.
Und wann hat man dann angefangen zu merken, das ist irgendwie eine Fehlplanung?
Ich denke nicht, dass es eine Fehlplanung ist. Das ist jetzt einfach eine Einschätzung.
Eine Fehleinschätzung, muss ich vielleicht sagen, oder? Dass es kein Korridor soll sein für einen Schwerverkehr.
Fehlschätzung, dort muss man einfach fairerweise auch gesehen, die Entwicklung geben. Ich habe gesagt, das Umfeld 1960 von Konzeption, aber dann noch 1970, das war eine technikgläubige Zeit gewesen. Man hat noch lange nicht alle Haushalte an einer ARA gehabt, als Beispiel. Oder Stromversorgung und so weiter. Also das war Infrastrukturzeit gewesen. Und dann nachher, so beim ersten Ölschöckli, ist dann natürlich die Ökologie dazugekommen und hat die entsprechenden Überlegungen dann auch in die Planungen eingeführt. Und in der späteren Phase war dann noch die Ökonomie, so ab den 1990er Jahren. Was man einfach muss sehen, die extreme gesellschaftliche Entwicklung, die hat stattgefunden, die hat man schlicht nicht vorausgesehen. Das muss man fairerweise sagen, das sieht man in der Literatur. Also was die Gesellschaft dereinst für Möglichkeiten hat, was sie für ein Volkseinkommen hat, wie günstig vergleichsweise die Verkehrsmittel halt dann werden und damit massentauglich werden, das hat man schlicht nicht können einschätzen. Ein weiterer Punkt, wo man auch muss sehen, wo man nicht hätte können abgesehen, sind die Produktionsprozesse, die völlig geändert haben, so ab 1980 Grössenordnung. Das Just-in-Time, wo man also sehr stark auf Zulieferbetrieb umgehalten hat in der Industrie. Und damit also
das Lastwagen eigentlich wie die Lagerhallen
richtig, geworden, oder? Richtig. Ja. Und das hat sehr stark mit dem Lohngefälle zu tun. Man muss fairerweise sagen, das ist nicht in dieser Auswirkung nicht abschätzbar gewesen.
Und wir haben immer eben das Ziel eigentlich gehabt, dass eben der Transport auf die Schiene sollte, oder dass man sollte verladen. Und da geht jetzt Mitte Oktober, haben wir dann wieder einen grossen Durchstich für einen Basistunnel, der dann vielleicht die ganze Sache auch wieder wird ein bisschen verändern. Ich werde noch auf einen Tunnel an sich sprechen kommen. Eben, das ist dann der längste Strassentunnel gewesen von der Welt. Etwa 800 Arbeiter, die im Einsatz waren, 19 davon sind bei Unfällen auch gestorben. Hat der Bau von diesem Tunnel neue Maßstäbe gesetzt? Denn?
Ja, ich denke, wenn wir auch rasch anschauen, was man dann für eine Erfahrung hatte mit langen Strassentunnel, da ist der Grand Sebenan 1964 auf, der Mont Blanc 65 und der San Bernardino 67, vor allem der letzte. San Bernardino ist für uns so ein bisschen, oder für die damals verantwortlichen Schweizer Infrastrukturbauer ein bisschen die Referenz gewesen. Und natürlich vor allem bei den Konzeptionen von diesem Tunnel hat man müssen neue Überlegungen machen. Man hat zum Beispiel nicht so recht gewusst, wie man so ein längs Tunnel muss lüften, wie viel Frischluftzufuhr man muss machen und wie viel Schmutzluftabfuhr man muss vorsehen. Also das ist sicher eine Pionierarbeit nötig gewesen und das war massgebend Dr. Lombardi beteiligt gewesen als Privatingenieur und dann Dr. Ruckli von damalige Bundesamt für Strassen- und Flussbau, heutige NASA. Die haben das voraustrieben und die haben zum Beispiel bereits 1955 in weiser Voraussicht eine Expertengruppe eingesetzt, die massgebende Berichte geschrieben zur Lüftung von so langen Strassentunneln. Die Berichte sind im Prinzip bei den Grundzügen heute noch geltend. Mit auch die Rettungskonzepte so eine Kämpfer lange tun und so hat man zum Beispiel 1960 dann auf Anweisung vom ASF Versuchsstrecke gemacht in einem alten, ausdienten Bahntunnel und hat die ganze Lüftungs- und eben auch Rettungskonzept geprüft. Also in dem Sinne ist die Konzeption ist Pionierarbeit gewesen, nebst natürlich dann der Bauausführung, die sehr anspruchsvoll war.
Hat man denn gewusst, ob die Autofahrer so lange Tunnel fahren können? Ist das also, hat man das ein Befürchtungen gehabt?
Ja, sicher. Aber ich muss sagen, das ist noch heute so ein bisschen wenig beackertes Thema. Man hört das immer wieder. Die Tatsache ist, Statistiker reden für sich. Die sagen klar, wir haben sehr viel weniger Umfälle in den Tunnel als auf der offenen Strecke. Insofern ist es eigentlich kein Problem. Und doch hat es wahrscheinlich mit Bauchgefühl zu tun. Mehr als eben mit der Realität. Es gibt sehr wenig Literatur dazu. Wahrscheinlich eben vor allem darum, weil es eigentlich sehr wenig Umfälle gibt.
Wo die Leute wahrscheinlich sehr konzentriert auf fahren im Tunnel hin, oder? Wenn es ein bisschen enger ist.
Absolut. Und wir haben die gleichen Phänomene auf unseren Baustellen, wo wir ja zum Teil recht enge Verhältnisse haben. Konzentrationserhöhung, die das mit sich bringt, bringt in der Regel sogar einen Sicherheitsgewinn.
Aber wenn eben etwas passiert, kann es zum Teil sehr schlimme Folgen haben, wie im 2001 der Unfall. Wir reden über den auch noch reden in der nächsten Stunde. Treffpunkt A auf DRS1. Der Gotthardtunnel hat den Norden näher zum Süden gebracht und das hat den Kanton Tessin verändert. Wie genau? Das werden wir herausfinden in wenigen Minuten. Und Herr Rötlingsberger, der bleibt noch bei uns. Merci vielmals. Got a note here from the Harper Valley PTA.
Johnson, you're wearing your dresses way too high. It's reported you've been drinking and are running round with men and going wild. And we don't believe you ought to be bringing up your little girl this way. And it was signed by the secretary, Harper Valley PTA. Surprised when Mrs. Johnson wore her mini skirt into the room. And as she walked up to the blackboard, I can still recall the words she had to say. She said, I'd like to address this meeting off the Harper Valley PTA. Well, there's Bobby Taylor sitting there, and seven times he's asked me for a date. Sure seems to use a lot of ice whenever he's away. And Mr. Baker, can you tell us why your secretary had to leave this town? And shouldn't Gwyneth Jones be told to keep her window shades off or completely down? You'll smell Shirley Thompson's breath, you'll find she's had a little nip of gin. And then you have the nerve to tell me you think that as a mother I'm not fit. Well, this is just a little Peyton place and you're all Harper Valley hypocrites. No, I wouldn't put you on because it really did, it happened just this way.
Die Erwartungen vom Tessin waren gross gewesen, denn vor 30 Jahren, als der Gotthardstrassentunnel aufgegangen ist. Lange hat sich der Kanton diesen Tunnel gewünscht und am 5. September 1980 ist er endlich aufgegangen. Der Tessin ist mit dem Strassentunnel näher gerückt zum Rest der Schweiz. Grosse Erwartungen waren rum gewesen. Aber was hat jetzt der Tunnel wirklich gebracht? Das wollte ich vom Alexander Grass wissen. Er ist Tessin-Korrespondent von Schweizer Radio DRS. Jetzt, 30 Jahre nach der Eröffnung, was hat der Gotthard-Strassentunnel Tessin gebracht?
Ja gut, was man heute muss sagen, ist die internationale, nationale und die Bedeutung auch aus Tessiner Sicht, das ist einfach unbestritten, oder? Weil für die Wirtschaft vom Kanton Tessin ist einfach nur die beste Verbindung mit dem Norden, ist einfach die richtige in der Konkurrenzwirtschaft, die es gibt heute, wo man just in time muss liefern, wo es ja eigentlich auch keine Lagerhäuser mehr gibt, wo man sich immer mehr austauscht, immer mehr bewegt, Menschen, Güter und so weiter. Das ist einfach unumgänglich. Ich würde sagen, die wintersichere Verbindung ohne die geht es jetzt einfach nicht mehr für Tourismus und Industrie. Ich habe nachher geschaut im Tourismus, das hat mich überrascht. Ich habe gemeint, mit dem Gotthardtunnel hätte es mehr Übernachtungszahlen gegeben. Das stimmt nicht. Das hat, vorher hat es eigentlich noch mehr gegeben. Das in den Jahren vor dem Tunnel hat es nämlich so 3,5 Millionen um den Wert herum Übernachtungen gehabt pro Jahr. Seither ist das unter 3 Millionen. Aber vermutlich hat das mehr damit zu tun, dass der Tourismus insgesamt sich verändert hat, dass es mehr billig Fernreisen gegeben hat, mehr Reisen als mehr. Flugzeugreisen sind ja auch aufgekommen, die günstigen. Und dass da der Tessin-Tourismus darunter gelitten hat.
Also nicht jetzt unter dem Tunnel, sondern dass sie die anderen wären, andere Gründe, warum es eher zurückgegangen ist. Wie ist denn, eben, du hast es schon angesprochen, eben die wirtschaftliche Veränderung, andere Bedürfnisse, die man hat. Man redet davon, eben, du hast auch gesehen, dass der Tunnel wirklich wichtig ist für den Tessin und für die Wirtschaft dort. Ist denn der wirtschaftliche Aufschwung, ist der spürbar, also kann man den auch fassbar machen, was hat gegeben dank dem Tunnel?
Aber natürlich, seit 1980 hat das Tessin einen gewaltigen Sprung vorwärts gemacht. Ich erinnere mich, 1950 heisst es in einem Geschichtsbuch, hat noch eine ganz grosse Anzahl von der Wohnungen in der Stadt Lugano, im Stadtkern drin, keine Dusche, kein eigenes WC gehabt. Wenn ich heute durch Lugano gehe, dann ist das natürlich eine reiche Stadt, eine Stadt, wo die Wohnhäuser natürlich dann absolut vom besten Standard sind. Das Tessin ist quasi in wenigen Jahrzehnten von einer ziemlich arme Agrargesellschaft führer katapultiert worden in eine Dienstleistungsgesellschaft, die reich ist, wo es den Leuten gut geht, wo einfach alle die Selbstverständlichkeiten kennt, die man auch aus der Deutschschweiz selber kann geniessen kann. Und ich denke, dass da der Gotthardstrassentunnel eine Rolle mitgespielt hat bei dem ganzen Weg.
Jetzt ist die Autobahn... Der Strassentunnel ist ohne Arbeitgeber. Wie relevant ist der für den Tessin?
Der ist relevant. Ich würde jetzt mal das vom Kanton Uri aus anschauen, weil dort sind sie ja weiter. Dort haben sie ein Schwerverkehrszentrum in Erstfeld. Das ist eröffnet worden. Und dort hat es wegen dem Schwerverkehrszentrum, da werden ja die Lastwagen dosiert, kontrolliert. Es gibt Angebote für die Chauffeure, dass die sich können erholen und so weiter. Dort hat es 50 neue Arbeitsplätze gegeben. Das wird im Tessin, das gibt es auch ein Projekt, dass das soll entstehen, so etwas in der Leventina wäre das denn. Und in dieser Grössenordnung rechne ich auch mit Arbeitsplätzen. Man muss wissen, der Strassentunnel, also die Betriebskosten von dem, das sind immerhin 12 Millionen Franken im Jahr. Dann gibt es nochmal 20 Millionen für den baulichen Unterhalt. Und das ist Geld, wo dann doch ein rechter Teil in der Region drin bleibt, auch als Löhne oder als Aufträge, als Gewerbe in der Umgebung.
Jetzt sind das alles so ein bisschen die gute Seite. Jetzt zahlt aber Tessin natürlich auch einen Preis für den Aufschwung, nämlich mehr Verkehr. Jetzt geht im Sommer immer wieder gehört, Stau am Gotthard. Wie lästig ist denn jetzt der Tessiner ihre Gotthard?
Ja, der Gotthard ist natürlich lästig. Und wenn ich jetzt mal denke an die Situation, wo die Einwohner in Airolo haben, also wir haben da immer wieder Kolonnen, müde, nervöse Autofahrer warten da, bis es grün wird, bis es Durchfahrt gibt. Da gibt es Hauptkonzerte, laufende Motoren vom 5 Uhr am Morgen bis zur Nacht um 10 Uhr. Also das ist für die Anwohner von dieser Autobahn wirklich eine grosse Belastung, muss man sagen. Auch die Umwelt, die Abgase in der Leventina haben also Grossstadtcharakter leider. Die Leventina hat unheimlich gelitten unter dem Ruf als Autobahntal, wo völlig verlärmt wird. Und da ist der Tourismus eigentlich eingebrochen. Also Airolo, wo ja früher eine Sommerfrische war von den Mailändern und auch gelebt hat oder von die hat das alles verloren. Für die übrigen Tessiner würde ich sagen, man zahlt im Sinn von Stautagen. Es gibt eine Statistik, eben, wir haben vom Norden her etwa 83 Stautage, also Tag, wo es einmal einen Stau gibt, vom Süden her 121 Tage im Jahr. Ja, da muss man sich einrichten. Ich selber, ich schaue auf den Verkehrsfunk, ich schaue, ob ich Alternativrouten fahren sollte und bin bisher nie sehr viel später angekommen, ganz davon abgesehen, dass man ja auch mit dem Zug sehr gut in Norden fahren kann. Das muss man halt einfach erdulden, das ist der Preis. Und im Übrigen, im Vergleich zu einem Bewohner von der Agglomeration Zürich, wo dort aufs Auto angewiesen ist, sind die Staustunden am Gotthard wirklich wenig.
Was habt ihr persönlich für Erinnerungen an den Gotthardtunnel? Was verbindet ihr da für Erinnerungen damit?
Ja, es sind Erinnerungen von einer Geschichte von jemandem, der seit über 30 Jahren ins Tessin kommt. Am Anfang als Student fahrt er mit meiner Vespa über den Gotthardpass zwischen den Schneemauern durch. Die Zeiten, wo man dann, wenn das nicht gegangen ist, die weite Strecken auf der Vespa über den San Bernardino gefahren ist, auch im Winter, das ist also brutal kalt gewesen. Dann die Zeit, wo der Tunnel schon offen war, aber die Autobahn in der Leventina hat es dann dort noch nicht gegeben. Wo ich dann immer wieder angehalten habe und konnte tanken dort und etwas essen oder so oder mich aufwärmen. Und ja, jetzt fährt man dort durch. Jetzt ist es eine Autobahn, wo man frei kann befahren kann. Und auf der alten Strecke sind halt die Restaurants und Hotel und Tankstellen, wo ich damals noch gehalten habe, die sind zu. Es ist halt wirklich so, früher hat der Verkehr immerhin abgebracht in die Leventina und Umsatz und jetzt haben sie eben nur noch den Lärm.
Der Tessin-Korrespondent von Schweizer oder DRS, der Alexander Grass. Wie ist es auf der anderen Seite des Tunnels? Was zieht man dort für eine Bilanz? Zum Beispiel der Rudi Matli, Unternehmer von Wassen. Was hat der Tunnel seinem Tal gebracht?
Das fragen wir ihn unter anderem mit der nächsten Stunde Treffpunkt hier auf DRS1.
Mi sento strano davvero. Da un po' di tempo è così. Succede sempre ogni volta che sei qui. Tutto mi sembra migliore. Capisco bene cos'è. Capisco che mi innamorerò di te. Sei sempre il primo pensiero e mi addormento con te. Sembra un malanno ma è buono. Fa sentire leggero, sorridi e stai come me, lo sai mi sto innamorando anch'io di te. Vai che mi innamoro davvero, per troppi giorni da quanti, quasi una vita cercarti adesso, io qui davanti e vedrai che di tempo ne avrai, d'amore quanto vorrai, perché non basta mai. E ci teniamo per mano. In silenzio io e te. Certo che buffo, son teso più di te. Ti sento tra le mie dita ed è un piacere così. In questo istante la vita è tutta qui. Sono sincero, provo le stesse due cose adesso, per me lo stesso è vedrai che di tempo ne avrai, l'amore quanto vorrai e che non basti mai.
Guten Morgen, willkommen zu der zweiten Stunde Treffpunkt auf DRS1. Und wir reden heute über ein Loch. Und zwar über ein Loch, das für die Schweiz eine grosse Bedeutung hat. Nämlich über das Loch im Gotthard. Über den Gotthard-Strassentunnel, der genau gestern vor 30 Jahren eröffnet worden ist. Wir schauen ein bisschen zurück, aber wir schauen noch rein. Und zwar in die Einsatzzentrale zu Göschen. Dort ist nämlich mein Kollege, der Jürg Oeninger. Was läuft im Moment gerade im Gotthard innen?
Die Frage gebe ich gerade weiter an Damian Meier, Chef Bereitschaft zum Verkehrspolizei. Damian Meier, was ist heute gelaufen, heute Morgen?
Also wir haben eigentlich ein normales Bild wie an einem üblichen Montagmorgen. Der Verkehr, der morgen ein bisschen anzieht, jetzt geht er leicht zurück, sowohl der Personenwagenverkehr wie auch der Lastwagenverkehr. Wir haben keine grossen Probleme. Wir haben jetzt ein Bannenfahrzeug im Moment in der Galerie Pfaffersprung Richtung Luzern, also Fahrt Richtung Nord. Dort ist jetzt unsere Patrouillen ausgerückt. Wir haben zwei Stunden vorher bereits ein Pannenfahrzeug gehabt, einen Lastwagen kurz vor Wasser, wo unsere Patrouillen ausgerückt ist und abgesperrt hat. Also ein übliches Bild, kein grosses Problem. Der Verkehr, wenn man jetzt hier auf den Bildschirm schaut, fließt eigentlich gut, sowohl im Norden wie auch im Süden.
Es fließt also, das ist aber natürlich nicht immer so. Es gibt ja manchmal schon Stau. Wir wissen, warum eigentlich, warum staut es dort so viel. Und wir wissen, wie sich das Leben vor dem Loch, zum Beispiel das Wasser, seither verändert hat. Und wir schauen immer wieder mal rein in den Tunnel, in der Einsatzzentrale. Mit Simon Ulliger. Wo vor 30 Jahren der Gotthard-Strassentunnel aufgegangen ist, ist das weit über die Grenzen aus beachtet worden. Die Pariser Zeitung Figaro hat dann zum Beispiel geschrieben, der Gotthard sei das wichtigste je für den Automobilverkehr gebaute Werk. Oder eine andere französische Zeitung hat getitelt, ein Loch in einem Stück Gräyerzer Käse. Gräyerzer, okay. Also weit über Grenzen aus hat man sich mit dem Tunnel beschäftigt. Das ist eben dann ja der grösste Strassentunnel der Welt. Was hat jetzt aber das Jahrhundertbauwerk für die Menschen, die dran wohnen, also die ganz nahe sind, bedeutet? Ich begrüsse nochmal den Rudi Mattli. Er ist zugeschaltet für uns in Göschenen. Der Rudi Mattli hat ein Unternehmen, ein Familienunternehmen in dritter Generation mittlerweile schon, das direkt an der Gotthardstrasse ist, in Wassen. Und das Unternehmen hat sich mit den Veränderungen am Gotthard immer so ein bisschen mitverändert. Nochmal grüß dich, Herr Mattli.
Grüß dich, Frau Hulligen.
Herr Mattli, wenn ihr daheim im Bett liegt, gehört ihr die Autobahn?
Ja, es ist also gravierend bei uns. Sind wir noch bei der Autobahn, habe ich ein Häuschen. Und es ist, wie es die Autobahn durch die Stuben oder durch die Küche durchfahren würde, das Auto.
Gewöhnt also, man sich da dran? Oder?
Ja, also ich habe mich daran gewöhnt, ja, aber wir wären froh, wenn man Lärmschutz würde machen auch im Raum Wasser. Dass man das Geld aufbrächte.
Wie ist es mit dem Stinken? Also stinkt nicht der Stallmenge schon wortwörtlich?
Also bei uns stinkt es eigentlich nicht. Wir haben die Urner viel, also der sogenannte Föhn. Und somit stinkt es bei uns nicht. Also wir haben mehr Lärm und Abgas, wenn es Stau hat. Und das sind wir ja weltbekannt in Wasser, als es einen Stau gibt.
Der Stau eben, aber Hankrau kann man auch sagen, profitiert ihr natürlich auch von der Situation, von der Autobahn an sich. Ihr hattet eben eine Tankstelle gehabt, bevor der Gotthard aufgegangen ist. Nachher, wo der aufgegangen ist und weniger Auto über den Pass, hat er die zugetan. Jetzt hat er sie wieder aufgetan, eben gerade weg dem Stau. Wo jetzt die Auto wieder mehr bei euch durchfahren?
Also bei uns ist der Stau von Vorteil für das Restaurant und für die Tankstellen in Wassen. Wir haben mehr Verkehr und wir haben die Tankstelle angepasst für Kreditkarten. Also technisch haben wir weiterentwickelt und somit haben wir unseren Lebensunterhalt immer auch von der Tankstelle machen.
Also dank dem Stau eigentlich. Das ist doch das Zweischneidige, ja. Oder? Wie ist denn, wenn ihr jetzt auf die letzten 30 Jahre zurückschaut, wie hat sich da unser Unternehmen verändert, so in den groben Zügen?
Ja, also bei uns hat es in dem Sinn verändert. Wir sind moderner geworden, wir sind besser geworden, wir sind stärker im Prozess. Wir haben mehr Leute. Also der Verkehr im Kanton Uri hat sicher positiv sich verhalten. Also die Situation ist positiver geworden.
Wieso denn?
Ja, wir haben eben mehr Einkommen. Ohne Verkehr können wir gar nicht leben. Und der Durchschnittsmensch fährt ja mit dem Auto in die Ferien. Der kann nicht mit dem Flieger gehen.
Eben, ja, logisch, genau. Jetzt, wenn ihr so ein bisschen Wasser anschaut, jetzt, wie hat sich denn das verändert, seit der Tunnel da ist? Was stellt ihr da fest?
Ja, also das Wasser ist ja weltbekannt und das Wasser hat durch die Autobahn gewonnen. Also bei uns ist es mehr los, gerade im Sommer, wenn die Pässe offen sind, ist viel mehr los als vor der Autobahn. Also, ja.
Pardon, aber wo natürlich weniger Durchgangsverkehr ist, oder? Wo die Autos jetzt nicht mal wieder durchgehen.
Ja, oder? Also wir haben im Sommer haben wir mehr Durchgangsverkehr, weil wir viel Stau haben vor dem Strassentunnel. Also wir haben fast viel Verkehr im Dorf.
Wegen dem Stau eben?
Wegen dem Stau, ja.
Wisst ihr, wenn man so an Stammtisch geht bei euch in den Beiz, wie redet man dort über den Gotthardstrassentunnel?
Ja, also ich würde sagen, 80% ist positiv eingestellt, weil Zeitkommen vorhanden ist durch den Verkehr. Und die anderen wollen lieber keine Auto, aber im heutigen Zeitpunkt ohne Auto kann man gar nicht mehr leben. Gerade wenn man so nicht abgelegen wohnt, aber wir sind doch von der Stadt ein bisschen entfernt. Wir haben nicht öffentliche Verkehrsverbindungen wie in einer Stadt oder S-Bahn oder weiss ich was.
Also einerseits profitiert ihr von dieser Autobahn, gerade so bei euch als Geschäftsmann. Auf der anderen Seite habt ihr das Gefühl, die Autos fahren nach gerade ins Wohnzimmer wegen dem Lärm, was halt da generiert, die Autobahn. Merci vielmals, Herr Mattli. Ich werde jetzt mal schnell von Wassen nach Göschen, nachher durch den Tunnel durchfräsen in Süden. Dann gehen wir nach Ambri und dort ist der Herr Scheidegger daheim. Er hat uns angerufen. Grüß dich, Herr Scheidegger.
Grüezi, guten Morgen.
Guten Morgen. Scheidegger, dir sagen so ein bisschen, also nicht ganz im Ernst, aber so emotional ist der Gotthardtunnel ein bisschen euer Tunnel. Warum?
Ja, seit dem 7. Januar 70 habe ich dort als Bauführer geschafft, bis am 80 und nachher noch 3 Jahre Abrechnungen gemacht und den Rest der Baustelle noch liquidiert. Denn ich bin der einzige Bauführer, der mit der Familie in Airolo war und so bin ich das ganze Jahr durch, Fasnacht, Weihnacht, Neujahr, bin ich dort gewesen und habe gewisse Aufgaben müssen übernehmen.
Also ihr kennt den Gotthardtunnel in- und auswendig und was noch speziell ist, ihr tut auch immer so ein bisschen die Arbeiter, die den gebaut haben oder die daran mitgearbeitet haben, auch nachher, denen tut ihr ein bisschen würdigen, oder? Alle 5 Jahre ladet ihr die ein, immer zum Jubiläum, das habt ihr gestern auch wieder gemacht. Genau. Was sind da alles für Leute zu euch gekommen?
Ja, das sind hauptsächlich Mineure. Es gibt in Italien im Nord Marmentino und das ist eigentlich ein Minördorf. Und von dort haben wir 11 oder 12 Minöre gehabt, die bei uns geschafft haben. Und natürlich haben wir auch Schaler und Mechaniker, Maurer etc. gebraucht. Nicht nur Minöre. Aber schlussendlich haben die Minöre ein Loch gemacht und die anderen haben dann hinten dran arbeiten können.
Und was war jetzt gestern so für eine Stimmung? Ist man da immer noch ein bisschen stolz auf das Werk, das man vor 30 Jahren gemacht hat?
Ja, das können Sie sich nicht vorstellen. Ich habe im 85 angefangen, wegen einem Scherz. Ja, du kriegst da keine 30 Ahnen. Und wenn dann mehr kommen, zahle ich allen noch den Wein. Und dann sind schon 85 gekommen. 85. Und dann habe ich alle Jahre habe ich den Auftrag gehabt, das wieder zu organisieren. Das ist ein kleiner Bütz. Nicht? Und das war das sechste Mal, wo wir uns getroffen haben. Und wie gesagt, Dr. Lombardi ist gekommen, der Regierungsrat Boradori, Bauleitung. Wir haben während dem Bau immer guten Kontakt gehabt.
Und das zeigt uns auch die Verbundenheit, die die Arbeiter wahrscheinlich jetzt auch noch immer haben mit dem Gotthardtun. Und dir auch, das spürt man. Merci vielmals, Herr Scheidegger, dass ihr uns angerufen habt. Herzlichen Dank. Ja. Es gibt so ein bisschen, wenn man die Gotthard-Geschichte anschaut, sicher eine Zäsur, die war im 2001, dann, wo es den schlimmen Unfall gegeben hat im Tunnel innen, wo 11 Menschen gestorben sind. Es war ein richtiger Horrorunfall, der ganz viel ausgelöst hat. Wir blenden nochmal zurück in das Jahr 2001 nach der Valle con Dios. Vor 30 Jahren ist der Gotthard-Strassentunnel aufgegangen und lang ist alles gut gegangen bis ins Jahr 2001. Wir reden noch mal über diesen Unfall. Zuerst aber noch schnell den Blick auf die Strasse. Verkehrsinfo DRS von 10.19 Uhr in der Region Zürich auf der A1 Richtung Zürich zwischen Winterthur-Wülflingen und Winterthur-Tös. Verkehrsbehinderungen wegen eines Fahrzeugbrandes. Das Jahr 2001, das war sowieso das Jahr der Katastrophe gewesen, angefangen mit dem Anschlag auf das World Trade Center am 11. September, dann am 27. September das Attentat im Zuger Kantonsparlament, am 2. Oktober das Grounding von der Swissair und dann am 24. Oktober am Mittwochmorgen der Unfall im Gotthardstrassentunnel mit katastrophalen Folgen. Und dann jetzt um 12:30 in den Nachrichten bei uns auf DRS1 so tönt.
Nach der Frontalkollision zweier Lastwagen ist im Gotthardstraßentunnel ein Brand ausgebrochen. Die Kollision ereignete sich kurz vor 10 Uhr, rund 2 Kilometer nach dem Tunneleingang in Airolo. Über das Ausmaß des Unfalls und allfällige Opfer ist bis jetzt wenig bekannt.
Das war also dann im Jahr 2001 und man hat noch wenig gewusst, was eigentlich genau passiert ist. Aber einen Tag später ist eben klar, dass 11 Menschen im Tunnel gestorben sind. Martina Schneider fasst das Ereignis von dann nochmal zusammen.
Schlimmstmögliche Unfallszenario sei wahr geworden. So hat der damalige Sicherheitsbeauftragte vom Gotthard die Katastrophe beschrieben. Alle 11 Opfer sind an einer Rauchvergiftung gestorben. Ein Tag nach dem Brand, am 25. Oktober, hat der damalige Bundespräsident Moritz Leuenberger die Unfallstelle besucht.
Ich wollte mir selbst ein Bild von dem Unfall machen und wollte mit den Verantwortlichen in direkten Kontakt treten. Ich hatte die Gelegenheit, die Unfallstelle im Tunnel persönlich zu sehen und muss sagen, ich habe einen Ort des Grauens, ein absolutes Inferno angetroffen. Wracke, ausgebrannte Lastwagen, nicht wieder zu erkennen, herunterhängende Decken, eingestürzte Decken des Tunnels. Es muss sich ein furchtbares Drama abgespielt haben.
1 Kilometer nach dem Tunneleingang zu Airolo ist es passiert. Ein betrunkener Lastwagenfahrer ist auf die Gegenfahrbahn gekommen und mit einem anderen Lastwagen zusammengestossen. Sofort ist das Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehrleute haben wegen dem Rauch und der Hitze zuerst gar nicht können bis zur Unfallstelle herangehen. Es war bis zu 1200 Grad heiss gewesen. Das Feuer hat stundenlang weiter brennt. Wegen dem Inferno sind auch Teile der Tunneldecke eingestürzt. 2 Monate lang war der Gotthard nach der Katastrophe gesperrt gewesen. Es ist das schwerste Unglück, das je in einem Schweizer Strassentunnel passiert ist.
Ein schweres Unglück, ein Unfall, der viel noch unter die Haut ist, der ganz viel ausgelöst hat. Mein Kollege Jürg Oeninger ist zu Göschen in der Einsatzzentrale des Gotthardstrassentunnels. Und bei ihm ist jetzt jemand, der dann im Einsatz war.
Ja, weil es ist der Werner Kappeler, der Dienstchef, Stellvertreter von der Bereitschaft zum Verkehrspolizei, dortmal schon in dieser Zentrale im Einsatz. Werner Kappeler, was können Sie sich erinnern, die erste Meldung, die gekommen ist, wie haben Sie die wahrgenommen?
Ja, grüezi miteinander. Die erste Meldung war so, das war ca. Grössenordnung um 21:45 Uhr. Haben wir in den Monitoren feststellen, dass die schwarz sind. Und wir haben von Airolo die Meldung bekommen, dass entweder ein Lastwagen brenne, aber sie wissen nicht ganz, ganz genau, was los ist. Man hätte nachher die Monitore versucht, weiterhin aufzuschalten. Keine Chance gehabt, ist alles dunkel, schwarz gewesen. Man hätte also überhaupt nicht feststellen, was los war.
Also die Monitore sind eigentlich intakt gewesen, aber durch den Rauch ist alles schwarz gewesen, oder sind die ausgestiegen?
Das ist richtig, die sind natürlich total ausgestiegen. Und wenn man nachher im Nachhinein natürlich gewusst hat, um was es geht, sind die natürlich total verschmolzen gewesen. Du hast keine Chance gehabt, um was es gegangen ist. Man hat natürlich nachher sofort die Feuerwehr-Bezeitung aufgeboten. Und wo die innen sind, haben die bis auf 300-400 Meter herfahren können. Und dann haben die keine Chance mehr weiterzugehen, weil dort innen ist effektiv ein Inferno gewesen. Es war bis 1200 Grad Celsius. Die konnten gar nicht näher herfahren mit diesen Feuerwehrfahrzeugen. Und sonst hat es die total verschmolzen.
Also ist gleich klar gewesen, da ist etwas, was wir nicht wissen, was aber grösser ist. Und da haben sie sofort als erstes die Feuerwehr organisiert gehabt.
Ganz genau. Dann sind natürlich die Hände gebunden gewesen, weil sie erstens einmal nicht konnten bis zum Brandobjekt herfahren. Sonst wären die selber noch in das Feuer reingekommen. Und dort hätte man effektiv müssen abwarten. Abwarten, was geht, abwarten und so weiter und so fort. Das war also ein riesiges Inferno hier innen.
Mit der Arbeit, die Sie hier haben, da schwankt zwischen Standardsituationen und ein bisschen ungewöhnlichen Situationen, auch dort mal schon. Und das ist ja ein wirklich eine außergewöhnliche Situation gewesen. Haben Sie da in quasi schon fast Panik bekommen oder sind Sie da ganz ruhig geblieben?
Gar nicht. Man hat natürlich, was allererstes hat man natürlich gewusst, das ist ein Riesenereignis drinnen. Da hat man nachher die anderen Fahrzeuglenker, die von gestern nach Airolo gefahren sind, hat man nachher sofort gewendet. Man hat nachher gesagt, die gehen aus dem Tunnel raus, man lässt keine mehr rein. Man hat alle verfügbaren Leute von der ganzen Kantonspolizei Uri, hat man an dem Tag auf Göschern beordert, respektive an die Orte, wo man hat müssen haben. Erstfeldausfahrt, Amstagausfahrt und so weiter und so fort.
Jetzt hat es ja, man weiss, dass, man hat das nachher erfahren, es hat insgesamt 11 Tote gegeben. Zuerst einmal die 2, die ineinander reingestossen sind und dann noch weitere. Warum hat es denn weitere Tote gegeben? Es hat ja Schutzräume, es hat ja all die, das Eingericht auch schon dort mal gehabt, wo bewirkt, dass man auch kann sich schützen, sich retten.
Ja, heute weiss man von der Erfahrung her, dass wenn wirklich ein Brand im Tunnel ist, dass man die Schutzräume sofort dort benutzen. Das ist das oberste Gebot. Man lässt den Schlüssel stecken, man geht in die Schutzräume rein, man schaut da gar nicht lange schauen, ob da die Taschen und das Necessaire oder ein Fotoapparat mitkommt. Das Problem ist die bei diesen 11 Toten. Diverse haben Wellen wieder zurück und haben gemerkt, dass sie ihren Reisepass, ihren Fotoapparat haben. Es gibt gar solche, die haben Wellen wenden und nachher die Klimaanlage eingeschaltet haben, aber wieder die anderen auch gewendet haben in dem Tunnel. Ist das natürlich nicht mehr möglich gewesen. Die sind jämmerlich erstickt. Es hat sogar solche gegeben, die 1,2 Meter von der rettenden Nische erstickt sind und also absolut keine Chance gehabt, irgendwie können zu überleben.
Sind Sie selber auch im Tunnel gewesen nach einer gewissen Zeit?
Nach einer gewissen Zeit bin ich heute drinnen gewesen, ja. Wir haben nachher können via Sicherheitsstollen gehen. Wir haben gesehen, dass die ganzen Tunneldecken da oben abhängen. Wir haben ja Grössenordnung um 3 Nachmittag, morgen um 4:10 ist das gewesen. Nachmittag um 3 hat man zuerst mal können von der Feuerwehr näher her, respektive durch den Sicherheitsstollen mal einmal schauen, was es war, einfach weil die Hitze zu gross war. Also keine Chance gehabt, an das Unfallobjekt herzukommen.
Sie persönlich, wie sind Sie betroffen gewesen damals? Ich meine, Sie sind ja dafür da, für so Fälle da zu sein und zu helfen. Das ist klar, jetzt ist das so ein grosser Fall gewesen. Sie haben eigentlich im Moment gar nicht können helfen. Wie hat das für Sie, was hat das für Sie da bedeutet, die da gearbeitet haben?
Das ist eigentlich brutal zu sagen. Das ist eigentlich des Polizeialltags. Wir sind eigentlich vom Job her immer in solche Sachen gewöhnt. Und es ist jeder individuell, der das anders verarbeitet. Der eine ein bisschen mehr, der andere ein bisschen besser. Aber es ist schon etwas Bleibendes, das dir eigentlich, solange du lebst, im Inneren bleibt.
Ich komme nochmal zurück auf den Tag, wo es passiert ist. Ich nehme an, da ist auch Panik ausgebrochen bei den Leuten, die dann eben haben wollen wenden und wo sie sind. Und wie haben Sie das erlebt? Panische Angst von den Leuten rausgerönt?
Es ist eigentlich die unmittelbar natürlich beim Ereignis gewesen sind. Kann man schon vorstellen, dass die Panik da war, weil die sind ja jämmerlich erstickt. Die weiterhin gewesen sind, die haben eigentlich, ich sage ich, Kilometer hinten nachher, die haben eigentlich sehr gut reagiert mit den Fahrzeugwänden, weil die sind eigentlich nicht unmittelbar betroffen gewesen am Unfallgeschehen. Die haben sehr gut reagiert, das muss ich sagen.
Also man kann sagen, aus der Sicht von heute, es ist gut, wenn höchstens eine Panne ist und nicht mehr. Da können Sie auch helfen und dann ist es wieder gut. Danke vielmals, Werner Kappeler.
Erinnerungen an den schlimmen Unfall im Jahr 2001. Und ich habe gesehen, dieser Unfall ist so eine Art Zäsur in der Geschichte des Gotthard-Strasse-Tunnels. Es hat sich ganz viel verändert seitdem. Der Tunnel vorher ist eigentlich nicht mehr der gleiche, der Tunnel nachher. Ganz viele Sicherheitsmassnahmen hat man ergriffen. Was man alles gemacht hat, für die Sicherheit der Leute, die dort durchfahren, zu erhöhen, über das wollen wir reden im Treffpunkt auf dieser Seite.
Never play the game too long.
Rod Stewart, still the same.
C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui, là-haut, vers le brouillard. Elle descendait dans le midi, ils se sont trouvés au bord du chemin, sur l'autoroute des vacances, c'était sans doute un jour de chance, ils avaient le ciel à portée de main, un cadeau de la Providence, alors pourquoi penser au lendemain? Ils se sont cachés dans un grand champ de blé, se laissant porter par le courant. Se sont racontés leur vie qui commençait. Ils n'étaient encore que des enfants qui s'étaient trouvés au bord du chemin. Sur l'autoroute des vacances, c'était sans doute un jour de chance, qui cueillirent le ciel au creux de leurs mains, comme on cueille la Providence, refusant de penser au lendemain. C'est un beau roman, c'est une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui, là-haut, vers le brouillard. Elle descendait dans le midi.
Le midi, ils se sont quittés au bord du matin. Sur l'autoroute des vacances, c'était fini le jour de chance. Ils reprirent alors chacun leur chemin, saluèrent la Providence en se faisant un signe de la main. Il rentra chez lui là-haut vers le brouillard. Elle est descendue
là-bas dans le midi.
C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui.
Wir reden über den Gotthardstrassentunnel, der hat gestern das 30-Jahr-Jubiläum gefeiert. Und wenn man über den Strassentunnel redet, dann redet man noch über den Unfall, der im Jahr 2001 passiert ist. Wir haben vorhin noch mal uns daran erinnert, was dann alles abgelaufen ist im Tunnel, in 11 Menschen, die gestorben sind. Bei mir der Jürg Rötlisberger, Vizedirektor vom ASTRA, Bundesamt für Strassen, Chefabteilung Infrastruktur, also eigentlich der Chef vom Gotthardtunnel, und der René Schumacher, Lastwagenfahrer, seit 42 Jahren mit dem Lastwagen unterwegs und über 5000 Mal schon durch den Gotthard durchgefahren. Herr Schumacher, wo die das gehört hat von diesem Unfall. Was hat das bei euch ausgelöst denn?
Ja, das war natürlich schlimm gewesen. Wir hätten ja können dort drinnen stehen. Aber man war jetzt nicht drin gewesen. Und auf der Nordseite. Und wegen dem, also der ganze Unfall eben.
Also wie auf der Nordseite? Das war in dem Zufahren gewesen, oder?
Nein, wir sind, also den Sebtag bin ich in der Deutschschweiz gewesen, am Entladen und wieder laden, oder? Und dann ist natürlich schon ein bisschen Hektik gekommen, weil die Aufträge sind ja alle da gewesen, es muss weitergehen. Und dann fährt man ja halt über San Bernardino.
Aber der Tunnel ist nachher 2 Monate zu gewesen.
Also wir haben ja nicht gewusst, wie lange, aber vorerst fährt man jetzt über San Bernardino. Und das hat natürlich pro Tour 6-7 Stunden mehr Aufwand gegeben, oder? Da sind natürlich 100 andere auch über San Bernardino. Oder respektive der ganze Verkehr ist nachher über San Bernardino. Und da hat natürlich Stau gegeben und Unfälle. Und das ist. Man ist immer daheim vorbeigefahren, aber wir haben nie heim können.
Also immer unterwegs gewesen, sozusagen. Ja. Hat so etwas ausgelöst, dass ihr das Gefühl hatte, ich habe eigentlich einen extrem gefährlichen Job. Also hat das irgendwie das nochmals ein bisschen vergegenwärtigt? Seid ihr mit einem anderen Gefühl in Lastwagen gestiegen nach diesem Unfall?
Nein, von dem keine Spur gewesen, oder? Ich meine, heute ist ja jeder Job ein Stück weit gefährlich. Dürfen wir ja morgen nicht einmal zu den Haustüren aus, wenn man mit dem Gedanken geht.
Jetzt hat nachher im Gotthard nach dem Unfall einiges geändert, Jürg Rötlisberger. Was hat man denn gerade als erstes für Massnahmen umgesetzt nach dem Unfall?
Ja gut, zuerst einmal Behebung von den Schäden, die unmittelbaren Schäden, das ist klar, zwischen Däche und Paramentwand. Daneben muss man sehen, dass das Tunnel bezüglich Infrastruktur relativ wenig Nachbesserungsbedarf überhaupt gehabt hat. Davon daran erinnern, dass der Bundesrat in weiser Voraussicht, das war dann wirklich eine Pionierleistung gewesen, 1965, als er das Projekt beschlossen hat, im Unterschied dann zum Mont Blanc oder San Bernardino Tunnel, Sicherheitsstollen beschlossen hat. Also eines der wesentlichsten Elemente, das die Selbsttätigung ermöglicht, war im Gotthard schon da gewesen. In dem Sinne sind durchaus ein paar Infrastrukturmassnahmen dann umgesetzt worden, gerade im Zuge dieser Schadensbehebung. Das ist klar. Vor allem ist es gegangen um die optische Leiteinrichtung und die Verbesserung von der Lüftungsklappenabsaugung. Also die dort, wo die Schmutzluft abgesogen wird, das hat man können verbessern. Aber was wir vor allem haben gemerkt, ist, dass wir Defizite haben bei der Ausbildung der Fahrer. Das hat uns ein grosses Anliegen sein. Das ist erwähnt worden von der Kollegin Uri vorhin. Das Fehlverhalten, in Anführungszeichen. Also, statt sofort Schutzräume aufsuchen, noch ein bisschen im Fahrraum bleiben und schauen, was passiert. Das ist das eine. Und das andere ist die Organisation, die bessere Organisation vom Verkehr.
Also, das heisst, bis dann war man eigentlich stolz darauf gewesen, dass möglichst viele Autos durchfahren können. Und dann hat man dann realisiert, jetzt geht's nicht mehr. Also jetzt müssen wir irgendetwas machen, dass weniger Autos reinkommen, und hat dann zuerst mal so ein Einbahnsystem eingeführt. Könnt ihr mal beschreiben, was man dann sich überlegt hat, was da die Gedanken waren?
Gut, wir sind ja dort auch unter dem Eindruck gewesen und sehr gut abgesprochen, europäisch, von diesen zwei Unfällen, Thalen und Mont Blanc, das ist klar. Und darum haben wir dann beschlossen, wir wollen zuerst jetzt die Lüftung wirklich auf absolut neuesten Stand von der Erkenntnis bringen, bevor man den Gegenverkehr bei der LKW wieder zulässt. Und dann ist der Einbahnverkehr gekommen während einem knappen Jahr.
Also wenn man nur von der einen Seite dürfen reinfahren, wie war das für euch gewesen, Herr Schumacher? Die Zeit vom Einbahnverkehr?
Ja, die war natürlich auch sehr schlimm gewesen, oder? Weil da musstest am Morgen am mindestens um 6 Uhr in Altdorf sein, dass man mit dem ersten Rutsch rüberkommt. Und wenn du das nicht geschafft hast, bist du halt erst am 11 im Tessin gewesen und dann hast du fast auch daheim bleiben können, weil dann war die Zeit zu kurz gewesen, um noch das ganze Programm durchzumachen.
Also da hat er manchmal noch ein bisschen gefuttert über die in Bern mit ihren Plänen und
Ideen. Ja, also es ist gut, dass sie nicht immer alles gehört haben. Mhm. Und,
aber es ist eigentlich zu eurer Sicherheit auch passiert, oder?
Ja, es wird so sein, wenn sie es sagen.
Jetzt ist ein anderes System, das Tröpfelzell-System, wo man nur noch die Lastwagen tröpfelweise reinlässt, wo gegen einen Abstand muss sein von 150 Metern von Lastwagen zu Lastwagen. Was sind da die Überlegungen, Herr Röttlisberg?
Ja, die Überlegungen ist einfach rein statistisch gesehen, die Wahrscheinlichkeit dann runterzubringen von einer Frontalkollision. Das heisst, wir wollen die Anzahl Direktbegegnungen, die möglich sind, in diesem Tunnel beschränken. Und wenn wir das einmal ausrechnen, dann gibt es zwischen 35 und 40 Direktbegegnungen heute, die möglich sind in einem Tunnel. Das ist wesentlich tiefer, als was früher möglich war. Also das ist die Wahrscheinlichkeitsberechnung, die dort dahinter steht. Kommt ein zweites Element dazu, wo wir auch gerade können profitieren können, wenn die Lastwagen dann stehen vor dem Tunnel, an diesem Tropfenzählersystem, dann können die Maschinen ein bisschen abkühlen, vor allem Turbolader. Und wir haben also seither sehr viel weniger Pannen wegen zum Beispiel Turboladerbrände.
Also die positive Erfahrungen von eurer Seite aus, wie ist es bei euch, Herr Schumacher? Wie kommt das an bei euch, bei den Lastwagenfahrern?
Ja, nachher, wo das S kam, ist für die, die im Inland geblieben sind, ist es dann relativ viel besser geworden.
Also das erste, wo sie bevorzugt behandelt wurden, wenn sie nicht noch weiter sind, gegangen aus
Italien. Südverkehr, ja. Und durch das hat es dann schon ein bisschen eine Entspannung gegeben, oder? Aber heute ist es halt auch so, der Längsamste ist meistens zuvorderst und dann geht das 5 Minuten und dann sind wieder alle plus minus hintereinander. Oder? Und dann musst du schauen, dass du den Abstand kannst halten kannst.
Der Nicker, der Röttlisberger, ist das ein Problem, dass sie schnell wieder zueinander aufschliessen nachher im Tunnel?
Nein, das ist grundsätzlich eigentlich eine Möglichkeit. Jetzt ist der Chauffeur eben angehalten, er ist ausgebildet und er wird auch immer wieder von der Polizei darauf aufmerksam gemacht. Auch von Infrastruktur übrigens, wir haben auch viele im Boden, die das markieren, dass er die 150 Meter eben auch so einhalten, auch wenn vorne vielleicht ein bisschen langsamer ist.
Aber der kribbelt jetzt einem, wenn man den Zeitdruck hat, oder wie läuft dem denn da ab, Herr Schumacher, wenn da einer vordran so schnackt?
Ja, nein, das gibt dann einfach manchmal so ein unregelmäßiges Fahren, oder? Dann läuft es wieder und dann stockt es wieder und sonst könnte man eigentlich den Tempomat einstellen auf die Geschwindigkeit, die der Vorder hätte, oder? Aber dann, das klappt damit auch nicht so gut.
Also das sind gewisse Vorbehalte, die ihr jetzt in der Praxis mit dem habt und ihr natürlich sagen, in der Theorie, eben, es funktioniert auch und auch die Statistiken zahlen, die ihr habt, die eigentlich dafür sprechen. Jetzt hat uns der Philipp Elsener noch ein E-Mail geschrieben und er fragt, warum hat man denn eigentlich so lange gewartet, bis man die Sicherheit verbessert hat im Gotthardtunnel? Also warum hätte so ein Unfall müssen passieren im 2001, bis man dann etwas gemacht hat?
Wir haben unmittelbar nach dem Brand im Mont Blanc Tower, noch vor dem Gotthard-Unfall, haben wir eine Taskforce eingesetzt, die die Ursachen untersucht und mögliche Massnahmen formuliert. In dem Sinn sind wir sehr rasch tätig geworden. Und wie gesagt, die Infrastruktur selber hat relativ wenig überhaupt Verbesserungsmöglichkeiten gebracht. Boten, das war im Bereich eben von der noch besseren Absaugung von der Rauchgas. Aber beispielsweise die Selbstrettungsmöglichkeit, die ist eben schon gewesen. Das ist bei den anderen zwei erwähnten Tunnel nicht der Fall gewesen. Und in dem Sinn ist hier unser Hauptanliegen eben gewesen, dass mit der Ausbildung geht. Das ist heute fixer Bestandteil bei der Ausbildung von Schweizer Automobilisten, LKW-Fahrer sowieso, das richtige Verhalten im Tunnel. Und so ist die bessere Organisation gewesen vom Verkehr. Wir gehen jetzt noch einen Schritt weiter, wenn ich das noch rasch darf sagen. Wir gehen einen Schritt weiter und machen weltweit die erste Anlage, die dann auch mal verdient, das Thermoportal, das wir jetzt alles in Airolo dieses Jahr aufstellt. Damit auch seiner Kollegen in Airolo gewisse Arbeitsplätze spotten bekommen, haben wir das auf der Südseite also installiert, wo man systematisch die Temperaturen von den Camion misst und so in der Lage wird sie, die heissen Camion, überhitzten Camion rauszunehmen.
Jetzt steht ja auch noch eine Grosssanierung an, vom Gotthardtunnel, etwa 2020. Wir haben schon darüber lesen. Es wird jetzt diskutiert, wie soll man das machen. Eine Option wäre, dass man den Gotthard für längere Zeit muss zutun. Herr Schumacher, der hat ein müdes Lächeln auf den Lippen, wenn ihr das hört. Was würde das bedeuten für eure Zunft?
Ja, das weiss man jetzt auch noch nicht, dass man nicht mehr durch den Gotthard durchfahren kann.
Also das wäre wieder wie dann nach dem Unfall?
Ja, vermutlich schon, oder? Dann würde der ganze Verkehr wieder über San Bernardino oder Bahn verladen oder was denn alles kommt.
Eben dann wäre der Gotthard-Basistunnel wäre ja dann offen, oder? Gäbe da vielleicht auch neue Möglichkeiten?
Ja, vielleicht, wenn sie noch Kapazität frei haben. Ist staunen einfach, dass man so etwas machen kann.
Und er schaut über zu einem Rötlisberger. Der Rötlisberger hat das Gefühl, das wird passieren, wird man dem müssen zutun, für eine längere Zeit.
Ja, der hat vorhin erwähnt, es gibt eine Option, heisst Tunnelschliessung. Da muss ich klar sagen, nein, es ist keine Option. Tunnelschliessung ist zwingend. Sonst lehnen wir die Verantwortung ab, an der Runde 2020, also in 10 Jahren. Ist das einfach so weit? Also da führt kein Weg vorbei. Das ist leider so. Das hat man aber auch schon seit längerem können wissen. Die Optionen liegen einfach bei der Art und Weise, wie man so etwas organisiert. Und dort haben wir verschiedene Möglichkeiten untersucht, zusammen mit unserem Partner, Verkehrsträger, der Schiene. Und ihr habt es erwähnt, die LSVA, NEAT wird dann in Betrieb sein. Und wir hoffen natürlich sehr auf einen grundlegend positiven Effekt von dieser Verlagerung.
Und über das, wie das dann so geht mit dieser Sanierung, wird sicher noch viel darüber geredet und auch darüber gestritten. Könnt ihr mir vorstellen, was für Optionen dass man eben die auswählt, für die Schliessung vom Tunnel möglichst können abzufedern. Über was wir jetzt im Treffpunkt noch gar nicht geredet haben, ob schon es eigentlich ein Thema ist, das ganz viel mit dem Gotthard sofort assoziieren, ist der Stau. Das wollen wir noch machen, in wenigen Augenblicken. Es dünkt dem ja manchmal, man hat es den Sommer fast jeden Tag gehört.
Verkehrsinfo DRS. Auf der Nord-Süd-Achse Richtung Süden 2 Kilometer Stau vor dem Gotthardtunnel in Göschenen. Und im Tessin ebenfalls auf der A2.
Immer und immer wieder hat man das Gefühl, staut sich der Verkehr vor dem Gotthard. Vor allem in Ferienzeit, wenn alle gleichzeitig in Süden wollen, an die Sonne. Und die einander halt manchmal ein bisschen vor der Sonne stehen. Jürg Oeninger ist im Moment in der Einsatzzentrale zu Göschenen. Das ist der Ort, wo der Gotthardstrassentunnel rund um die Uhr überwacht ist. Jürg Oeninger, sieht man im Moment schon irgendetwas von Stau? Braut sich da etwas zusammen?
Man sieht im Moment nichts, nein. Im Moment ist kein Thema, aber das Thema ist natürlich ein Thema. Damian Meyer, wenn wir bevor es zum Stau kommt, wie weit voraus erkennen Sie da in der Zentrale, dass es zum Stau kommen oder kommt?
Also wir haben verschiedene Zähler installiert. Das sind für uns so eine Art Indikatoren, ob es eine Staubildung gibt oder nicht. Das ist eigentlich mit dem Dosierungssystem so seit dem Brand 2001, dass man maximal 1000 Fahrzeugeinheiten pro Richtung, pro Stunde durch den Gotthardtunnel durchlässt. Das erlaubt dann auch, dass gewisse Abstände eingehalten werden und dass wir nicht mehr eben zu viele Fahrzeuge und vor allem auch keine Staubildung im Gotthard drin haben. Das ist aus Sicherheitsgründen wird das gemacht. Und wenn wir natürlich von der Zufluss her, von der A2 auf der einen Seite, vom Seelisberg her und von der Achsenstrasse Zürichseite, das ist die andere Achse, gesehen, dass mehr als 1000 Personenwageneinheiten Richtung Süden fahren, dann merken wir, es gibt Stau.
Dann gibt es Stau und es ist ein Problem, das man hat. Und vielleicht die Frage jetzt an Rötlisberger, das ist quasi der Chef von Gotthardtunnel. Ist das, kann man da etwas dagegen machen? Oder ist der Gotthard an der Kapazitätsgrenze? Muss man sich damit abfinden? Oder wie beurteilt ihr das?
Nein, Gotthard ist während wenigen Tagen im Jahr an der Kapazitätsgrenze. Das ist sicher so. Aber vergleich jetzt mit dem Mittelland haben wir ganz andere Sorgen in Agglomerationen. Beispielsweise jeden Tag der Stau vor dem Gubrist und so weiter. Das kennen wir ja alle. Jetzt natürlich, Stauursachen gibt es viele, das ist die Überlast, ist eins, aber dann auch Pannen und Unfälle. Wir haben im Gotthard wesentliche Reduktionen, ich habe es gesagt, weg diesen Tropfen-C-System von der Pannen, aber es sind doch immerhin noch gut 350 pro Jahr Pannen, die dort passieren und das bedingt natürlich immer wieder kurzzeitige Schliessungen, die ihrerseits dann rasch mal zu Stau führen. Ein weiteres Problem ist die Inhomogenität von der Geschwindigkeiten, also wir sollten, das wäre uns sehr ein grosses Anliegen, als Automobilist die Geschwindigkeiten maximal fahren und angegeben sind und nicht einfach mehr. Natürlich ist das auch Aufgabe für die Polizei, aber sie kann nicht überall sein und alles kontrollieren. Also in dem Sinne, Inhomogenitäten bringen uns viel Stau, was eigentlich noch nicht nötig wäre.
Jetzt gibt es ja auch Stimmen, die sagen, eben, man müsste unbedingt eine zweite Röhre bauen durch den Gotthardtunnel. Das sind so politische Diskussionen, die laufen. Wir werden jetzt in dieser Sendung nicht auf das eingehen. Ich werde auf den 14. Oktober hinweisen. Dann machen wir da auf der RS1 einen Schwerpunkttag zum Thema Mobilität und werden dann genau auch so Fragen thematisieren, wie soll es jetzt weitergehen. Ich werde noch den Lastwagenchauffeur fragen, der ja sicher viel Stauerfahrung hat. Ich nehme jetzt an, nicht nur im Gotthard. Was ist denn für euch die schlimmste Strecke? Also wo seid ihr fast sicher, da muss ich irgendwie etwas zu 9 mitnehmen, da muss ich auch warten.
Ja, also wenn man zu einer gewissen Zeit um Zürich rumfährt, ist es, oder von zu oben am 4 her, ist es halt auch schlimm, oder? Und da ist das schlimm, da weiss man gar nicht, da denkt man, irgendetwas muss passiert sein und untereinander verläuft der Verkehr wieder und
man weiss nicht warum, da frage ich mich aber auch, warum ist das so?
Man ist aber gleich eine halbe Stunde oder 3/4 irgendjemand drinnen gestanden und da verstehe ich den Namen auch nicht.
Wenn ihr die 5000 Mal, die durch den Gotthard sind gefahren, seid ihr da häufig im Stau gestanden?
Ja, nein, da hat man sich natürlich eingeteilt. Da ist man am Morgen um 5 Uhr abgefahren, oder? Und ist in Tessin, hat abgeladen und wieder geladen. Und nachher ist man da raufgekommen, dann ist vom Ruhe- und Arbeitsgesetz irgendeines fertig gewesen. Und dann ist man am besten auf eine Rolle hoch, gehen übernachten. Und am anderen Morgen ist man um 5 Uhr oder um 6 Uhr abgefahren. Und dann hat man eigentlich fast nie keinen Stau gehabt.
Die sind viel im Tessin unten gewesen,
ja, also das halbe Leben.
Und sind gerne dort unten gewesen?
Sicher.
Jetzt fahrt ihr eben die Route eigentlich nicht mehr so häufig.
Nein. Gell?
Du vermisst es ein bisschen.
Ja, es ist schade. Aber es war eine schöne Zeit gewesen und jetzt kommt eine andere Zeit.
Was vermisst ihr denn?
Ja, dort sind wir natürlich immer ein paar Kollegen von der Firma Planzer, die am Mittagstisch haben wir immer abgemacht, wir stehen oder dort. Und dann haben wir noch ein bisschen das und jedes erzählt und es lustig gehabt.
Lustig gehabt miteinander. Merci vielmals, René Schumacher, Lastwagenfahrer. Ich möchte gerne zum Schluss nochmal in die Einsatzzentrale schalten in Göschenen zu meinem Kollegen Jürg Oeninger, bei ihm der Werner Kappeler, stellvertretender Dienstchef. Und wir haben über Sicherheit geredet in dieser Stunde und wir haben davon geredet, dass es eben ganz wichtig ist, dass man weiss, wie man sich in einem Tunnel muss verhalten, wenn es zu einem Unfall kommt. Herr Kappeler, vielleicht könnt ihr uns das gerade nochmal zusammenfassen, was da wirklich wichtig ist.
Ja, wichtig ist ja bei einem Tunnel vor allem bei einem Brandfall. Ruhig bleiben, nicht in Panik verfallen, die Anweisungen von der Polizei befolgen und wenn möglich nicht Winkelreaktionen machen, sondern sofort die Schutzräume, die gekennzeichnet sind, betreten.
Merci vielmals und hoffen wir, dass wir nie in so eine Situation kommen. Herzlichen Dank, Jürg Rötlisberger, Vizedirektor vom Astra, Chefabteilung Infrastruktur. Merci auch, René Schumacher, Lastwagenfahrer. Rudi Matli, den wir auch gehört haben in dieser Sendung, am Unternehmer aus Wassen. Und Jörg Oeninger mit seinen Leuten in der Einsatzzentrale in Göschenen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.